Ja, es ist schön, wieder in Marburg zu sein. Ich bin vor ungefähr 5 Monaten weggezogen und kann kaum glauben, dass es schon so lange her ist. Kommt mir irgendwie kürzer vor. Die Zeit vergeht eben sehr schnell. Ja, wir sind in der Reihe unter Gottes Auftrag und das Thema heute ist Mission ermöglichen. Und der Text, der vorgegeben ist für heute, ist aus Apostelgeschichte 13, ab Vers 1 und ich lese uns den Text am Anfang vor. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist: Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. So wurden Barnabas und Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt und auf den Weg geschickt. Sie gingen hinab nach Seleucia und reisten von dort mit dem Schiff zur Insel Zypern. Als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen. Als Helfer hatten sie noch Johannes Markus bei sich. Dann durchzogen sie die ganze Insel und kamen nach Paphos. Dort trafen sie einen Juden namens Bar-Jesus, der war ein Magier und falscher Prophet. Er gehörte zum Gefolge des römischen Statthalters der Insel, Sergius Paulus, einem gebildeten Mann. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus rufen lassen und wollte die Botschaft Gottes hören. Aber Elymas, wie Bar-Jesus sich auch nannte, das bedeutet Magier, trat ihnen entgegen und suchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Statthalter der Botschaft glaubte. Saulus, mit seinem römischen Namen hieß er übrigens Paulus, sah den Magier scharf an. Erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er zu ihm: Du Sohn des Teufels, du bist voll List und Tücke und kämpfst gegen all das Gute. Willst du nicht endlich aufhören, die klaren Absichten Gottes zu durchkreuzen? Der Herr wird dich dafür bestrafen. Du sollst blind sein und für einige Zeit das Sonnenlicht nicht mehr sehen. Im selben Augenblick fand sich der Magier in die tiefste Dunkelheit getaucht. Er tappte umher und suchte einen, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, kam er zum Glauben. Denn er war tief beeindruckt davon, wie mächtig sich die Lehre von Jesus, dem Herrn, erwiesen hatte. Das Interessante in der Apostelgeschichte ist, ganz am Anfang hat Jesus seinen Jüngern gesagt: Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und dann in der ganzen Welt. Und wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir von Anfang an, wie sich das auch erfüllt. Am Anfang an predigen die Apostel in Jerusalem, das Evangelium breitet sich aus, viele Menschen kommen zum Glauben. Dann in Judäa hinein, dann Samaria. Und hier ist der Punkt, wo zum ersten Mal Missionare ins Ausland gehen. Es ist die erste Missionsreise von Paulus und von Barnabas. Und Paulus ist hier in einer Gemeinde in Antioch. Das scheint eine sehr internationale Gemeinde zu sein. Es gibt hier anscheinend 5 Hauptamtliche. Einer heißt Simon, Niger oder auch der Schwarze, wie es hier übersetzt war. Das heißt, er war Afrikaner. Der andere aus Cyrene, das ist Nordafrika, vermutlich ein Araber. Und dann Manaus, der vielleicht ein Halbjude oder sogar Jude war. Also eine sehr internationale Gemeinde. Und wenn man 5 Hauptamtliche hat, war das wahrscheinlich auch keine kleine Gemeinde, sondern da hat es richtig geboomt. Und diese Leiter haben sich zusammengesetzt, hatten eine Gebetszeit, Fasten und Beten. Und dann spricht der Heilige Geist. Und hier wird deutlich, dass Mission nicht etwas für Menschen ist, die einfach mal raus möchten, etwas für Aussteiger oder Menschen, die abenteuerlustig sind. Sondern Mission geht vom Heiligen Geist aus. Der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen in die Mission beruft. Abenteuerlust reicht für Mission nicht aus. Der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen beruft. Das ist natürlich die Frage, die sich dann uns manchmal stellt: Wie ist denn das? Sind wir denn auch berufen in die Mission? Gerade wenn man jünger ist und ein Studium wählt oder manchmal im Studium drin ist und merkt, ach, das ist doch nicht so wirklich, dann kommen ja gerade bei uns Christen manchmal schon die Fragen auf. Will Gott vielleicht, dass ich Theologie studiere? Soll ich in den vollzeitlichen Dienst gehen? Oder möchte Gott sogar von mir, dass ich in die Mission gehe? Wie höre ich das Reden des Geistes Gottes? Woran merke ich, dass das für mich dran ist? Das Interessante ist, was wir hier zum ersten Mal merken. Die Männer treffen sich zusammen zum Gebet und der Heilige Geist spricht quasi in die Gebetsversammlung hinein. Wir leben heute in einer Zeit, gerade so in Europa, ja, persönliche stille Zeit ist wichtig und persönliche Zeit mit Jesus und viel alleine mit Jesus, das ist auch alles gut und schön. Aber das war im Alten Testament und Neuen Testament den Christen relativ unbekannt. Und auch in vielen anderen Ländern ist es so, dass man doch mehr in großen Gruppen betet als alleine. Und allein hier in der Apostelgeschichte spricht der Heilige Geist zu Menschen 5-mal, während sie in Gebetsversammlungen sind. Das ist der Ort, wo der Heilige Geist redet. Das heißt, diese Jungs haben gebetet, aber sich auch Zeit genommen, um hinzuhören. Ist ja ganz interessant, wenn man oft in Gebetsversammlungen kommt, dann wird dann einfach manchmal gebetet und dann geht man auseinander, aber es wird sich oft überhaupt keine Zeit genommen, einmal hinzuhören, was dann überhaupt Gott zu sagen hat. Man textet Gott voll, aber selber ist man nicht bereit, mal zuzuhören, was Gott eigentlich zu sagen hat. Und hier in der Apostelgeschichte lernen wir, dass wenn wir Zeiten des Gebets haben, wo wir Gott beten, dass wir mit einer Antwort rechnen dürfen. Dass Gott ein Gott ist, der auch redet in dem Moment, wo wir mit ihm reden. Der Heilige Geist spricht. Und das Interessante ist, dass die Bibel hier sagt, dass der Heilige Geist nicht nur zu Saulus in dieser Zeit gesprochen hat und gesagt hat, hör mal zu, ich möchte, dass du in die Mission gehst, sondern er hat es allen gesagt. Der Heilige Geist sprach zu ihnen allen. Dass für Saulus oder Paulus und Barnabas ein besonderer Auftrag da war. Und das ist sehr wichtig, denn ich finde es manchmal sehr schwierig, wenn man alleine ist und alleine betet und versucht, Gottes Willen von seinem Leben rauszufinden und was Gott eigentlich mit mir vorhat, dann ist das manchmal ganz schön schwierig, auf Gottes Stimme zu hören, weil man selber so voreingenommen ist. Manchmal hat man Ängste, die einen vielleicht abhalten davon, den richtigen Weg zu gehen, oder man hat gewisse Wünsche und Sehnsüchte, und dann ist es manchmal gar nicht so leicht, wirklich hinzuhören, was Gott eigentlich mir zu sagen hat. Und dann macht es eigentlich Sinn, wenn man zusammen mit anderen Menschen betet, weil der Heilige Geist auch zu anderen redet, die dann auch meine Berufung bestätigen können. Weil Mission passiert immer im Kontext von Gemeinde. Missionare sind keine Einzelkämpfer, die sind Teil einer Gemeinde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich mache das bei mir grundsätzlich auch so, auch wenn ich Einsätze plane. Wenn ich in Länder gehe, die nicht ganz sicher sind, da möchte ich wirklich von Gott wissen, dass es dran ist, dass ich da reingehe. Und ich habe in der Regel immer 4, 5 Freunde, wo ich sage, hey, dieses Land liegt mir gerade am Herzen, ich möchte wissen, ob ich da rein soll oder nicht. Betet in den nächsten 2 Wochen für mich. Und dann in 2 Wochen sagt ihr mir, was der Heilige Geist euch dazu gesagt hat. Ob er euch ein Okay gibt oder nicht. Das hilft mir, rauszufinden, wo der Heilige Geist mich haben möchte, wo er mich einsetzen möchte. Ich möchte einfach ermutigen, wenn ihr in dieser Phase seid, um rauszufinden, was hat Gott mit meinem Leben vor, macht das nicht mit euch alleine aus. Nehmt Freunde mit ins Boot, nehmt einen Mentor mit ins Boot oder wen auch immer. Lasst Leute für euch beten, lasst Leute für euch auf den Heiligen Geist hören und lasst euch von ihnen das Feedback geben, weil Gott spricht auch in die Gemeinschaft hinein. Und diese Jungs haben sich eben diese Zeit genommen und es heißt hier, sie haben sich für einige Zeit dem Fasten und dem Gebet gewidmet. Das heißt, die Jungs haben nicht einfach sich nur mal kurz zusammengesetzt und gebetet, sondern die haben auch gefastet. Und das drückt ja auch schon eine Ernsthaftigkeit aus. Fasten meint hier in der Bibel nicht, dass man für 40 Tage auf Schokolade verzichtet oder 2 Monate kein Fernsehen mehr guckt. Das hat eigentlich mit dem Fasten vom biblischen Verständnis nicht viel zu tun. Weil es geht nicht darum, dass man sich selber quält oder Gott beweisen kann, dass man Selbstdisziplin hat. Das hat mit dem Fasten nicht zu tun. Beim Fasten geht es tatsächlich darum, dass man auf das Essen verzichtet, damit man wirklich Zeit zum Beten hat. Zeit zu meditieren, Zeit auf Gott zu hören. Darum fastet man. Und das haben die Jungs hier gemacht. Das heißt, ihnen war es wirklich, wirklich wichtig hinzuhören, was hat Gott, ich weiß jetzt nicht genau, für was sie gebetet haben, sagt die Bibel ja nicht, aber für ihr Leben, für die Gemeinde, was Gott zu sagen hat. Und da denke ich manchmal, frage ich mich immer so ein bisschen, sind wir da wirklich zu bereit? Mit dieser Ernsthaftigkeit hinzuhören, was der Heilige Geist uns zu sagen hat. Ich meine, wir finden es alle toll, wir machen Seminare zum Thema Prophetie und wir wollen Eindrücke haben und Bilder für andere.
Ja, für andere hören wir gerne. Und das ist auch toll und wichtig. Gar nicht, es ist wichtig, ja. Aber sind wir auch bereit, für uns hinzuhören, was der Heilige Geist in unserem Leben zu sagen hat? Und ich merke manchmal schon bei Christen, dass da eine gewisse Angst da ist, dass da Blockaden da sind. Ich merke zum Beispiel bei vielen meiner Freunden, gerade auch in Ostfriesland, viele sind verheiratet, die haben ihre Familien, die haben ihren Job und die haben sich ein alles schickes, großes Haus dahin gebaut. Und das heißt, für die nächsten 35 Jahre haben die Leute zu arbeiten, um die Kredite abzubezahlen. Das ist nun mal so. Und sie können es sich eigentlich nicht leisten, ihren Job zu wechseln oder, weil sie auf das Gehalt angewiesen sind. Und was ist denn, wenn man wirklich hindert und der Heilige Geist sagt, hör mal zu, es ist Zeit, vielleicht einen anderen Job zu wählen, deine Arbeitsstelle zu wechseln, weil ich möchte dich jetzt an einem anderen Ort gebrauchen. Das können sich Menschen gar nicht leisten, weil sie nicht in der Lage sind, einen anderen Beruf annehmen zu können, bei dem sie weniger verdienen, weil sie ihre Kredite abzahlen müssen. Das heißt, wir leben manchmal als Christen so sehr nach den Werten und den Traditionen unserer Gesellschaft, unserer Kultur, dass wir es uns manchmal verbauen, wirklich auf Gottes Stimme zu hören. Diese Flexibilität haben wir einfach nicht mehr. Und das ist meine Frage heute Morgen an euch. An dem Platz, an dem du heute gerade bist, in deinem Studium, an deiner Arbeitsstelle, hier an diesem Ort in Marburg, ist das der Ort, wo der Heilige Geist dich haben möchte? Bist du hier und heute genau da, wo Gott möchte, dass du bist und ihm in seinem Königreich dienst? Das ist die Frage. Oder bist du vielleicht in deinem Studium, weil deine Eltern wollten, dass du gerade diesen Studiengang wählst? Bist du vielleicht in deinem Studiengang, weil viele Freunde da drin sind und es ist cool, es mit ihnen zusammen zu studieren? Oder bist du in diesem Beruf, weil du davon versprichst, später viel Geld zu verdienen und Sicherheit zu haben und ein schönes Haus bauen zu können? Oder bist du wirklich da, weil Gott dir gesagt hat, das ist es, was ich mit deinem Leben möchte. Ich möchte dich in diesem Studiengang, mit dem, was du da lernst, damit möchte ich dich gebrauchen. Ist der Platz, an dem du heute bist, der Ort, an dem der Heilige Geist dich gestellt hat? Und wenn er es nicht ist, bist du bereit hinzuhören, wo der Geist dich vielleicht haben möchte und bist du bereit, dem zu folgen? Der Wille Gottes und was er mit dir vorhat, ist kein Geheimnis. Und ich glaube, Gott hat ein großes Interesse daran, dass wir seinen Willen kennen. Mehr als wir manchmal ein Interesse daran haben, seinen Willen zu erfahren. Diese fünf Jungs hier haben gebetet, ihnen war es wichtig und Gott spricht. Und er spricht in eine Situation hinein, die relativ unspektakulär ist. Ich finde es manchmal sehr bezeichnend, dass oft Menschen ins Nachdenken kommen oder auch viele Christen anfangen, darüber nachzudenken, ob Gott vielleicht etwas anderes mit ihrem Leben vorhat, wenn sie in eine Krise kommen. Wenn sie ihre Arbeitsstelle verlieren, dann fangen sie plötzlich an zu grübeln und sagen, Mensch, ist das nicht vielleicht doch ein Zeichen von Gott? Will er mir damit etwas sagen? Oder die Ehe bricht auseinander, wo man dann auch mal neu ins Fragen kommt, überlegt, ob Gott nicht vielleicht doch meinem Leben eine neue Ausrichtung geben will. Aber ich finde es ein bisschen schade, wenn man Gott immer darauf reduziert, dass er dann reden will, wenn das Chaos kommt oder er schickt, weil so ist Gott eigentlich nicht. Gott liebt es, durch seinen Heiligen Geist zu reden. Er möchte auch reden, wenn es uns gut geht, wenn das Leben glatt läuft. Und manchmal hat er dann auch eine Kursänderung vor. Gott benutzt oft die Katastrophen, weil wir dann endlich mal bereit sind, hinzuhören. Aber Gott liebt es, auch so in unser Leben hineinzureden, durch den Heiligen Geist. Genau wie hier bei Paulus und Barnabas. Sie bekommen die Berufung, in die Mission zu gehen und sie gehen. Das heißt hier, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Steht so ganz trocken hier, sie ließen sie ziehen, aber da hängt ja auch eine ganze Menge dran. Ja, wenn man mal denkt, das waren fünf Hauptamtliche und plötzlich sollen zwei davon in die Mission, das reißt natürlich ein Riesenloch in die Gemeinde. Ja, welche Gemeinde gibt schon gerne Mitarbeiter ab? Weil wir wissen auch im CT, wir brauchen jede Menge Leute, all die Gruppen, die gehen, die müssen irgendwie laufen, man braucht Leiter, man braucht Leute, die sich investieren. Natürlich gibt man als Gemeinde nicht gerne Mitarbeiter auf. Aber so ist das, wenn Mission ansteht, dann zieht Gott Mitarbeiter ab. Gemeinde muss Opfer bringen. Wenn Menschen gehen, muss Gemeinde Menschen gehen lassen. Und nicht nur die Gemeinde muss Opfer bringen, sondern auch diejenigen, die gehen, auch Paulus und Barnabas. Es gibt viele Menschen, die sich manchmal die Orte, wo sie leben, nach den Gemeinden aussuchen, weil es da so toll ist und weil sie geistlich viel Input bekommen. Ist auch nichts gegen einzuwenden, ist super. Aber manchmal kommt die Zeit, wo gesagt, so, jetzt ist es Zeit, die Gemeinde zu verlassen. Jetzt hast du so viel aufgetankt, so viel bekommen. Jetzt möchte ich, dass du an einen Ort gehst, wo du gibst. Wo du rauskommst aus deiner Komfortzone. Wo du selber anfängst zu dienen. Wo man manchmal Familie hinter sich lassen muss. Wo man Freunde hinter sich lassen muss. Wo man vielleicht eine Jugendarbeit oder eine andere Gruppe hinter sich lassen muss, die super gut läuft, wo es eigentlich keinen Sinn macht, wegzugehen. Aber wenn der Ruf Gottes kommt, der kommt immer ungelegen. Aber wenn er kommt, dann ist es Zeit zu gehen. Und es ist immer mit Opfer verbunden. Wenn Gott Menschen in Missionen beruft, dann muss man etwas aufgeben. Das gehört dazu. Ich habe mit einigen Missionaren immer wieder gesprochen, auch bei der DMG, zu den Zeiten, wie ich noch da war. Und so viele, die gerade auch in meinem Alter, junge Familien, die gehen mit Kindern. Ja, da wird ihnen so oft, wird ihnen das vorgehalten, sagt, wie könnt ihr denn so blöd sein, in die Mission gehen? Wie kannst du deiner Familie das Risiko aussetzen, in ein Land zu gehen, wo es Krankheiten gibt wie Ebola, Malaria? Wie könnt ihr als Familien aus euren Kindern zumuten, in ein Land zu gehen, wo die Ausbildung nicht so gut ist wie hier in Deutschland? Wie könnt ihr all das, für das ihr euer Leben lang gearbeitet, das Haus, eure Karriere, einfach so aufgeben und plötzlich von Spenden leben zu wollen, diese Unsicherheit? Aber das ist Mission. Wenn Gott Menschen ruft, dann müssen wir Opfer bringen. Opfer in unserem Lebensstil, in unserer Privatsphäre, in unserer Gesundheit, in unserer Freizeit, in unserer finanziellen Absicherung. Mission bedeutet immer Opfer bringen. Jesus kam in diese Welt auch mit einer Mission. Und auch er hat Opfer gebracht. Das bringt die Berufung nun mal so mit sich. Paulus und Barnabas gehen. Und sie gehen nach Seleucia, eine Hafenstadt in Syrien. Und von da aus gehen sie rüber nach Zypern. Sie fangen an, in den verschiedenen Orten und Synagogen das Evangelium zu predigen, gehen quer durch die ganze Insel durch, bis sie nach Paphos kommen. Und dort lebt ein römischer Statthalter, Sergius Paulus. Und der hat anscheinend irgendwie etwas mitgekriegt von diesen Jungs, von den Heilungen und das, was da alles passiert. Er wird neugierig und er möchte mehr von dieser Botschaft hören. Er lässt Paulus und Barnabas zu sich kommen. Und dann heißt es, hier gibt es einen Mann, der heißt Bar-Jesus. Einen Magier, ein falscher Prophet. Und es heißt hier in der Bibel, er widerstand oder er stellte sich Paulus und Barnabas entgegen. Und das ist typisch für Mission. Wenn Menschen anfangen, und das ist nicht nur Mission, das ist auch in Deutschland so, wenn Menschen anfangen, ihren Glauben zu bezeugen, wenn Menschen anfangen, ihren Glauben zu leben, wenn Menschen in die Mission gehen, dann gibt es Widerstand. Und das erleben die beiden hier. Dieser Mann will mit allen Mitteln verhindern, dass dieser Statthalter zum Glauben kommt. Und diese Widerstände, die Menschen oft erleben, die wir auch von anderen Missionaren hören, das sind ja oft Dinge, die uns Angst machen. Die uns Angst machen, manchmal sogar der Berufung, die wir von Gott bekommen, zu folgen. Widerstände wie eben Krankheiten, wenn man nach Afrika geht, Giftschlangen, Spinnen, was es da alles gibt. In muslimischen Ländern, wo man Angst hat vor Anschlägen, wo man Angst hat, dass man verfolgt wird, dass man gefoltert wird, dass man ins Gefängnis kommt. Aber das Interessante ist hier, in dem Moment, wo dieser Widerstand kommt, wo dieser Prophet auf den Plan tritt, da heißt es hier, Saulus, mit römischem Namen Paulus, sah den Magier scharf an, und erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er zu ihm. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Widerstand auftritt, springt der Heilige Geist ein. Und das ist sehr bezeichnend. Der Heilige Geist, der Menschen in die Mission beruft, ist auch dann da, wenn es schwierig wird und wenn es Probleme gibt. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ich berufe dich in die Mission und schicke dich in irgendein Land und jetzt sieh mal zu, bitte schön, wie du klarkommst. Sondern der Heilige Geist, der beruft und sendet, gibt auch gleichzeitig die Kraft, mit diesen Widerständen fertig zu werden. Er gibt die Weisheit, mit diesen Problemen umzugehen. Er gibt einen inneren Frieden, er gibt eine innere Ruhe. Er nimmt die Angst weg und er gibt die Kraft, diese Widerstände zu überwinden. Und Paulus stellt sich diesem Mann entgegen, weist ihn zurecht und dieser Mann wird sogar noch blind. Der Heilige Geist wirkt mit Kraft und dieser Widerstand wird gebrochen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wenn Gott Menschen beruft, dann ist es egal, was für Schwierigkeiten kommen werden. Der Heilige Geist ist dabei. Er rüstet aus, er gibt die Kraft, dass egal welcher Widerstand kommt, dass wir ihm entgegentreten können und überwinden können. Ich habe vor einigen Tagen das Zeugnis gehört von einem jungen Mann aus Eritrea. Eritrea ist ein Land, das eine marxistische Diktatur hat. Das Christentum wurde verboten. Vor 12 Jahren hat man sämtliche Kirchen im Land geschlossen und Christen werden verfolgt. Seit der Zeit sind mehrere tausend Christen im Gefängnis bis heute. Und Folter steht für diese Christen an der Tagesordnung. Und dieser junge Mann, Berhane, ist Christ geworden und schon nach einigen Wochen ist er ins Gefängnis gekommen. Er war in diesem Gefängnis für 11 Monate, das wusste er natürlich zu dem Anfangszeitpunkt noch nicht. Und als er im Gefängnis war, fing er trotzdem an, weiter mit anderen Mitgefangenen auch über Jesus zu reden und zu predigen. Und er wurde jeden Tag gefoltert. Und dann sagt er in seinem Zeugnis, er sagte, in dem Moment, wo ich mich damit abgefunden habe, dass meine Nachfolge in Jesus Christus Gefängnis und Folter nach sich zieht, habe ich die Gegenwart des Heiligen Geistes gespürt. Und ich habe einen tiefen Frieden dort im Gefängnis bekommen. Und er sagt, ich habe die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes am stärksten in den Folterkammern gespürt. Nie wieder in meinem ganzen Leben, hat er gesagt, habe ich die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes so stark erlebt in den Momenten, als ich in diesen Folterkammern war. Das kann man fast menschlich nicht begreifen und ich denke mir immer, wenn ich in so eine Situation komme, ich würde zusammenbrechen, ich würde es gar nicht aushalten, mir macht das auch mega Angst. Aber die Wahrheit ist, dass selbst in solchen Situationen, die über unsere menschlichen Kräfte völlig übersteigen, dass der Heilige Geist anfängt, in unserem Leben zu wirken. Dass er die nötige Kraft und die Standhaftigkeit und den Willen gibt, dass wir selbst mit solchen Situationen umgehen können. Der Heilige Geist, der für Aufgaben beruft, stattet auch aus und gibt auch die Widerstandsfähigkeit, die wir brauchen, wenn es zu Problemen, Verfolgungen oder was auch immer kommt. Darauf dürfen wir vertrauen. Und so geht es hier weiter, dass Paulus diesen Mann, als er ihm entgegentritt, sagt, du Sohn des Teufels, du bist voll List und Tücke und kämpfst gegen all das Gute. Willst du nicht endlich aufhören, die klaren Absichten Gottes zu durchkreuzen? Die klaren Absichten Gottes. Gottes Absicht in diesem Moment war, dass dieser Statthalter Sergius Paulus das Evangelium von Jesus Christus hört und daran glaubt. Und das ist die Absicht Gottes für Mission. Es ist Gottes Absicht, dass Menschen in dieser Welt von jeder Nation, von jedem Stamm, von jeder Ethnie, von jeder Volkszugehörigkeit das Evangelium von Jesus Christus hört und glaubt. Das ist Gottes Absicht für Mission. Darum sendet Gott durch seinen Heiligen Geist Menschen aus, damit jeder Mensch in dieser Welt das Evangelium hören kann. Weil nichts in dieser Welt dem Menschen das geben kann, was Jesus Christus ihm gibt. Und selbst die ganzen anderen Religionen wie Buddhismus und Islam und Animismus, was alles hier in den Medien oft so positiv und auch von den Anhängern dieser Religion so positiv dargestellt wird, kann den Menschen niemals das geben, was Jesus Christus den Menschen gibt. Wenn man in diesen Ländern lebt, islamisch, buddhistisch oder auch in animistischen Bevölkerungsgruppen, wenn man mit diesen Menschen eine Zeit lang lebt und ihnen nahe ist, dann merkt man, was für Ängste dort unter den Menschen herrschen, was für eine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit unter diesen Menschen ist, wie viel Druck von anderen Gläubigen auf andere verübt werden, wie wenig Freude und Sinn die Menschen im Leben haben. Keine Religion und kein anderes politisches System kann den Menschen das geben, was Jesus Christus ihnen geben kann. Und darum ist es Gottes Absicht, dass jeder Mensch diese gute Botschaft von Jesus Christus hört. Gott will, dass Menschen überall in dieser Welt zum Glauben an ihn kommen. Das ist Gottes Absicht. Ich war die letzten 2 Monate oder August, September war ich für 2 Monate in Malawi. Malawi ist eigentlich ein völlig christliches Land. Ich weiß, ich hatte mit einem Freund telefoniert, ich sagte ihm, ich gehe nach Malawi und er sagte, was willst du da denn? Die sind doch schon alle Christen. Es ist eins der reichsten Länder der Welt, das ist richtig, aber es gibt immer noch einen Stamm, der nennt sich Yao, hat ungefähr zwischen 2 bis 3 Millionen Menschen, die zu dieser Volksgruppe zählen. Und diese Menschen sind Muslime. Sie waren schon Muslime, als vor 150 Jahren die ersten Missionare nach Malawi kamen. Und sie haben keinem Missionar erlaubt, unter ihnen zu wirken oder zu predigen. Wenn sich Menschen auf irgendeine Art und Weise bekehrt haben, wurden sie verfolgt, manchmal getötet oder aus dieser Volksgruppe verbannt. Sie wurden nicht geduldet. Und bis heute ist es so, dass viele Missionare nicht bereit sind, zu diesen Menschen hinzugehen. Und selbst viele Einheimische, viele Pastoren, die Angst haben, zu diesen Menschen hinzugehen, um ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus zu erzählen. Und ich hatte irgendwie gemerkt, Gott hat mir diese Menschen aufs Herz gelegt. Und ich bin zusammen mit einem einheimischen Pastor, dem Francis, zusammen zu diesem Stamm hingegangen. Wir sind an einen Ort, dort gab es eine ganz kleine Gemeinde mit 10 Christen. Die meisten von ihnen sind durch Träume und Visionen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Eine ganz kleine Gemeinde. Und wir haben dort unser Lager gehabt. Und von dort aus sind wir in die Dörfer gegangen. Und jedes Dorf hat einen Chief. Und man muss diesen Chief um Erlaubnis fragen, wenn man etwas in diesem Dorf machen will. Und wenn der einem keine Erlaubnis gibt, kann man nichts machen. Und interessanterweise haben 22 Chiefs uns die Erlaubnis gegeben, in diesen Dörfern das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Es war das erste Mal, dass in diesen Dörfern das Evangelium gepredigt wurde. Keiner wusste warum, selbst die Christen konnten sich nicht erklären, wo das auf einmal herkam. Und wir sind in diese Dörfer rein und am Anfang hat man gemerkt, viele Menschen waren völlig verwirrt, weil sie sich nicht erklären konnten, warum plötzlich Christen erlaubt waren, dort zu predigen. Viele hatten Angst vor den Imamen, vor ihren Onkels, die auch alle Muslime waren, oder vor anderen Verwandten. Und als wir angefangen sind, in den ersten Dörfern zu predigen, kamen manchmal 20 Kinder und vielleicht 7, 8 Frauen und ein Mann oder so. Manche standen so ein bisschen im Abseits, haben sich hinter den Hütten versteckt und so ein bisschen mitgelauscht, was wir denn da eigentlich machen. Und dann haben wir im Anschluss für die Menschen gebetet. Und am 7., 8. Tag kamen wir in ein Dorf, wir haben dort auch gepredigt und dann kamen im Anschluss so um die 15 Menschen, die für sich beten lassen wollten. Und wir sind hinter eine Hütte gegangen, haben einzeln für diese Menschen gebetet und als einer der letzten kam ein Mann, der hieß Aliki und er sagte, das was ihr da erzählt, das ist die Wahrheit, ich möchte Christ werden. Und dann hat er gesagt, er will die anderen Tage auch kommen, er will mehr wissen und ob wir nicht eine Bibel mitbringen können. Es war der erste, der sich öffentlich da zum christlichen Glauben bekehrt hat. Und am nächsten Tag kam ein anderes Dorf und wir gingen auf diesen Platz, den man uns zugewiesen hatte, wo wir predigen durften. Und plötzlich standen um uns herum 50, 60 Leute direkt an uns dran und nochmal 10, 20 andere in ein bisschen weiterer Entfernung. Und ich sagte zu Francis, wo kommen denn auf einmal die ganzen Leute her? Und dann kam auch dieser Aliki, die sich am Vortag bekehrt hatte und wir hatten eben dort für die Kranken gebetet. Viele hatten Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, einige hatten AIDS, einer war lahm, der konnte nicht laufen. Und der Aliki sagte zu uns, als ihr gestern, nachdem ihr für die Kranken gebetet habt, sagte, sind fast alle Menschen gesund geworden. Er sagte, selbst der Lahme, für den ihr gebetet habt, der läuft wieder. Und die Menschen kamen aus einmal aus allen Ecken und Kanten und wollten hören, was ist das? Und jeden Tag, wie wir in die Dörfer gingen, kamen so viele Menschen, für die wir beten mussten. Und Menschen haben die Botschaft gehört, sie haben sie aufgesaugt. Ich habe noch nie erlebt, dass Menschen so einen wahnsinnigen Hunger nach dem Wort Gottes haben. So eine Not mit Geistern, mit Krankheit, mit Ehenproblemen, was es da alles gibt. Und der Islam und der Animismus hat keine Antwort auf ihren tiefsten Bedürfnisse und Fragen. Und über all die Jahre geht kein Mensch hin, um diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich erinnere mich, wir hatten an einem Dorf gepredigt, da war eine Frau. Sie war angesprochen von der Predigt, aber sie hat sich nicht getraut, an dem Abend noch zu uns zu kommen, weil sie Angst hatte vor ihren Verwandten und ihrem Mann und allen anderen. Und 2 Tage später lief mein Kollege Francis zum Markt, er hat etwas eingekauft und er kam zurück und da sah sie Francis und dann ist sie zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, als ihr vor 2 Tagen im Dorf gepredigt habt, da hat mich dieses Wort angesprochen und ich habe irgendwie gemerkt, das ist die Wahrheit. Und letzte Nacht hat Gott zu mir in einem Traum gesprochen, dass ich im Namen von Jesus Christus weiterbeten soll. Und dann haben wir diese Frau einige Tage später nachts in der Dunkelheit getroffen, in einer alten Ruine, in einem Rohbau, weil uns niemand sehen durfte. Und dann haben wir diese Frau ermutigt und ihr das erste Mal eine Bibel gegeben. Und ich weiß noch, sie ging vor mir auf die Knie und streckte die Hände so aus. Und war einfach so dankbar. Und man konnte ihre Freude in den Augen sehen, wie Jesus dieses Leben verändert. Und wenn man das erleben darf, wie Menschen so zum Glauben kommen, wie Menschen so lange in dieser Gefangenheit von Geistern leben und von Krankheit und dann Jesus erleben, dann ist alles andere, was man erlebt, es wert. Dann ist alles, was man aufgibt hier in diesem Land, das ist es wert. All die Widerstände, mit denen man rumkämpft und sich rumschlägt, jeden Tag, die sind es wert. Da kann man 2 Monate Maisbrei essen, da kann man auf dem Betonboden in der Kirche schlafen, da kann man Verfolgung aushalten. Aber wenn man zu diesen Momenten kommt, wo Menschen berührt werden von der Liebe Gottes und das erleben darf, wie Menschen zum Glauben kommen, das ist jedes Opfer, jede Aufgabe und jeden Widerstand wert. Als ich jetzt am Ende in Ruanda war, hatten wir eine Evangelisation an verschiedenen Universitäten, in verschiedenen Städten. Und ich bin noch 2-3 Tage länger geblieben und hatte die Chance, bei einem Freund mitzugehen. Die machten gerade so einen kleinen Missionskurs in Ruanda. Und ich habe das in Afrika noch nicht erlebt, dass Menschen diese Vision haben, unerreichte Völker außerhalb ihres eigenen Landes zu erreichen. Das hat mich sehr berührt. Und dann hatten sie einen kleinen Vortrag gehört. Und da ging es so ein bisschen um, ja, dieses Thema, dass unsere Generation heute die Kraft und die Ressourcen hat, den Missionsauftrag von Jesus Christus zu erfüllen. Wir hätten theoretisch die Möglichkeit dazu, weil wir die Ressourcen und die Kraft haben. Und darum spricht man heute von der Finishing Generation. Man sagt, wir sind die Finishing Generation, die diesen Auftrag erfüllen kann. Und nach diesem Auftrag stand ein junger Mann auf und er sagte, hey Leute, wir haben das Evangelium in Ruanda seit 150 Jahren. Und wir müssen jetzt gehen, sonst erledigen die den Auftrag ohne uns. Und diese Leidenschaft, die hat mich so berührt, dass Menschen so dieses Feuer für diesen Auftrag haben. Und ich habe mir gedacht, Mensch, eines Tages wird dieser Auftrag erfüllt sein. Der Tag wird kommen, wo dieser Auftrag erfüllt ist. Und die Frage ist, was du dann dazu beigetragen hast. Was war dein Beitrag? Oder hast du dich anderen Prioritäten hingegeben, die diese Welt dir vorgibt? Hast du dein Leben danach ausgerichtet, nach Familie, nach einem Haus, nach Karriere, nach Geld? Was ist dein Beitrag, den du geleistet hast? Gott hat einen Plan für diese Welt, er hat eine Mission, er hat eine Aufgabe für jeden von uns. Aber die Frage ist, ob wir bereit sind, uns vom Heiligen Geist führen und leiten zu lassen. Unser Leben, unsere Träume, unsere Wünsche aus der Hand zu geben, Opfer zu bringen, damit dieser Auftrag erfüllt wird und alle Menschen das Evangelium hören können. Gott segne euch. Amen.